Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Der Herr trat ihm entgegen und wollte ihn umbringen. Gott macht sich auf, um Mose zu töten. Wieso denn das? Herzlich willkommen zu einer spannenden und lebensbedrohlichen Glaubensgeschichtenfolge. Zumindest für Mose. Sie erinnern sich, in der letzten Folge sind wir an diesem entscheidenden Punkt stehen geblieben. 2. Mose, Kapitel 4 und dort ab Vers 24. Und es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora, Moses Frau, einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte: Wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Das ist wirklich eine sonderbare Episode. Einfach so mitten aus dem Nichts. Wenn Sie bei der letzten Glaubensgeschichtenfolge mit dabei waren, dann können Sie sich ja noch erinnern, dass wir Mose und Gott bei ihrem Gespräch so begleitet haben. Wir haben mitgehört, mitgefiebert. Was wird denn jetzt passieren? Gott begegnet Mose in diesem Dornbusch, sagt ihm: Geh nach Ägypten zurück und hol das Volk daraus. Führ das Volk aus Ägypten in ein Land, das ich ihnen versprochen habe. Nicht nur ihnen, sondern auch Abraham, Isaak, Jakob. Vor Jahrhunderten habe ich dieses Versprechen abgegeben. Israel, dieses Volk, diese Nation, die entstehen wird, die wird in diesem Land leben. Und Mose weiß nicht so recht, soll er machen, soll er nicht machen. Aber Herr, wer bin ich denn schon? Ich, dass ich zum Pharao gehe und ihm sage: Hey, lass das Volk ziehen. Ich habe es ja schon mal probiert, aber es hat nicht geklappt. Es gibt ein Argument, ein Gespräch zwischen Mose und Gott, und irgendwann sieht es wohl Mose ein und geht zurück nach Hause, sagt es seinem Schwiegervater: Du, pass auf, ich werde nach Ägypten zurückgehen und nach meinen Brüdern schauen. Er nimmt seine Frau, seine Kinder mit, sie sind auf dem Weg nach Ägypten, und eben auf dem Weg, irgendwann auf einmal tritt Gott Mose entgegen und sagt: Du bist des Todes. Was? Wie? Ich meine, Gott hat sich so viel Mühe gegeben, Mose zu motivieren, ihm glaubhaft zu machen, dass er das machen könnte, ihm zu sagen: Ich bin mit dir, ich werde bei dir sein, komm, mach es, geh, tu es. Und dann auf einmal tritt er ihm entgegen und will ihn umbringen? Ich meine, wozu die ganze Motivation, wozu die ganze Liebesmühe? Und Mose reagiert ja nicht, zumindest sagt uns der Autor nicht, dass Mose was macht, dass er irgendwie was sagt, dass er sich bedroht fühlt, dass er Angst hat, sondern seine Frau reagiert. Sie nimmt einen Stein und schneidet ihrem Sohn die Vorhaut ab. Berührt damit Mose und sagt: Du bist mir ein Blutbräutigam. Und fast so, als würde der Autor wissen, dass viele von uns, die diese Texte lesen, die Frage haben: Was, wie, Blutbräutigam, Beschneidung, töten, wie, was? Fügt der Autor noch hinzu: Da sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Offenbar hatten Mose und seine Frau Zippora den Jungen nicht beschnitten. Was? Beschnitten? Wie beschnitten? Diejenigen, die schon lange mitlesen und diese Geschichten so mitverfolgen, die werden jetzt mitgenommen in eine Episode weit, weit zurück. Vor der Zeit, als das Volk in Ägypten war. Vor Josef, vor Isaak, vor Jakob, zurück zu Abraham. Es sind eigentlich Jahrhunderte, die dazwischen liegen. Und Sie erinnern sich in 1. Mose, Kapitel 17. Und falls Sie die Folge nicht gesehen haben, dann einfach in die Mediathek gehen und dort nochmal die Folge mitverfolgen. 1. Mose, Kapitel 17 und dort ab Vers 1, da wird uns gesagt: Abraham war 99 Jahre alt, da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Vers 3. Da fiel Abram auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach: Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst Vater einer Menge von Nationen werden. Und du sollst nicht mehr Abram, sondern Abraham heißen. Abraham soll dein Name sein, denn ein Vater oder zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Vers 6, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und jetzt kommt's. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen mit dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein. Und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde ihnen Gott sein. Und so fährt das Ganze fort. Und dann sagt er, Gott hier im Vers 12, im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Das heißt, seit Jahrhunderten gab es diesen Bund, diesen Vertrag, diese Abmachung zwischen Gott und Abraham und seinen Nachkommen, damit dadurch ausgedrückt wird, das ist unser Gott. Er ist unser Gott. Beziehungsweise aus der Sicht Gottes, dadurch kann er überhaupt der Gott dieser Menschen, dieser Familie oder dieses Volkes sein. Und jetzt im Falle von Mose, also Jahrhunderte später, viele Generationen später, es ist offenbar so, dass Mose und seine Frau ihren Jungen nicht beschnitten haben. Und Gott, als Mose auf dem Weg nach Ägypten ist, als er dann doch sagt, okay, ich gehe mit, ich lasse mich auf diese Sache ein, ich kehre nach Ägypten zurück und will das Volk herausführen, da sagt Gott, Mose, das geht so nicht. Du kannst nicht so gehen. Oder anders formuliert, wenn du meinen Bund, den ich mit euch aufgerichtet habe vor Jahrhunderten, nicht ernst nimmst, indem du das an deinem Sohn vollziehst, was ich euch gebeten habe zu tun, das Zeichen unseres Bundes, dann nimmst du mich doch und deine Familie gar nicht ernst. Dann kann ich euch ja gar nicht Gott sein und ihr könnt mir ja gar nicht Volk sein. Und das Ganze hat scheinbar bei Gott solch ein Gewicht oder solch eine Bedeutung, dass er sagt, du kannst so nicht hingehen. Natürlich bleibt es immer noch etwas fremd, dass man sagt, ja, aber kann es denn Gott ihm nicht einfach mal sagen oder ihn daran erinnern? Muss denn Gott gleich so drastisch vorgehen, dass er ihm entgegengeht und bereit ist, ihn zu töten? Blöfft er, tut er nur so, als ob, oder hätte er es wirklich gemacht? Aber bei diesem Bund geht es ja nicht um irgendwas. Du, treffen wir uns mal um 4. Ach Mist, du bist um 15 nachgekommen. Ach, immer diese Viertelstunde. Es scheint hier wirklich um Leben und Tod zu gehen und Gott sagt, wenn du nicht bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann wirst du die anderen auch nicht gehen. Und es ist ja gar nicht Mose, der reagiert, sondern seine Frau und offenbar weiß sie das, was fehlt. Es muss ja nicht gesagt werden, du, pass auf, also entweder oder. Sondern als Gott sich auf ihn zubewegt, dann reagiert sie. Ja, was spontan ist, sicherlich nicht, denn sie weiß, was zu tun ist. Und die Beschneidung erfolgt und sie berührt damit ihren Mann und offenbar lässt dann Gott davon ab. Und wir als Leser werden informiert und es heißt, ja, damals sagt sie Blutbräutigam, denn ja, es ist hier sozusagen, wenn ihr Ehebegriffe verwendet, Bräutigam, Braut, Bräutigam, hier findet ein Bund statt, der irgendwas mit so nah ist oder so eng ist wie mit Ehe und es hat was mit Blut zu tun und dann berührt sie den Mose und die Sache löst sich dann auch auf. Und vom Auto her gesehen ist das Ganze dann auch geklärt. Es wird dann nicht nochmal weiter den ganzen Sachen nachgegangen. Oh nein, warum und weshalb und wieso und war es zu schlimm oder nicht, sondern und der Herr sprach zu Aaron, geh Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Puh, Schnitt, Kamerawechsel. das, was wir vorher von Gott erfahren haben, weil er es bereits Mose gesagt hat, das erleben wir jetzt sozusagen bei Aaron. Gott hatte ja dem Mose gesagt, dein Bruder wird auf dich zukommen. Jetzt merken wir oder erleben wir, wie Gott mit Aaron spricht und ihm sagt, du, geh auf deinen Bruder zu. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose teilte Aaron alle Worte des Herrn mit, den gesandt, und all die Zeichen, die er ihm aufgetragen hatte. Also Mose nimmt jetzt Aaron mit in dem, was Gott ihm gesagt hat. Und Vers 29, da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Söhne Israels. Weg vom Berg Gottes, Schnitt, schon sind sie in Ägypten. Alle werden versammelt, die ganzen Ältesten des Volkes. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr dem Mose gesagt hat. Also so, wie Gott es ja gesagt hat. Pass auf, Mose, wenn du nicht reden willst, kein Problem. Ich sag dir, was zu sagen ist. Du sagst es Aaron und Aaron sagt es dem Volk. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und das Volk glaubte. Moses Ängste oder vielleicht vorgeschobenen Argumente, dass das Volk doch nicht glauben wird, dass sie vielleicht seine Stimme doch nicht hören werden, das tritt nicht ein und das Volk glaubte. Das ist jetzt wirklich schön. Und als sie das hörten, dass der Herr die Söhne Israels heimsucht, also besucht, und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Es scheint so, als würde auch bei diesen Ältesten oder bei dem Volk irgendwie so eine Last abfallen. Wir sind nicht allein. Unser Elend bleibt nicht ungesehen. Und sie erinnern sich, dass am Anfang des Buches 2. Mose, als diese Not über das Volk kommt, dass wir uns dann schon gefragt haben, Gott, wo bist du? Denn sein Name kommt ja nicht vor, gerade mit den Hebammen. Da kommt Gott vor und es heißt ja, der Herr fand es gut, dass die Hebammen die Kinder geschützt haben und sie nicht getötet haben. Und der Herr segnet diese Hebammen. Aber mehr haben wir von Gott nicht erfahren. Fast als würde man sagen, ja Gott, wo bist du denn? Merkst du nicht, was hier passiert? Wenn wir irgendwie einen Bund mit dir geschlossen haben und du mit uns, Abraham, Isaak, Jakob, all diese großen Namen der Geschichte, wenn da mal was war, dann ist es aber scheinbar sehr weit weg. Denn unser Elend. Aber als Mose und Aaron kommen und sagen, ja, der Herr hat sein Volk besucht, er hat ihr Elend gesehen, da atmen sie auf, sie werfen sich nieder, sie beten an und ich spüre so diese Freude, diesen Frieden, so, oh, es geht voran. Es geht voran. Doch eine Zukunft? Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, Szenenwechsel, jetzt geht Schlag auf Schlag. Da will gerade noch Gott Mose töten, dann begegnen sich Aaron und Mose. Wir sind bei den Ältesten und jetzt sind sie beim Pharao. Jetzt steht die Begegnung an. Mose, Aaron, der Pharao. Natürlich haben sie wahrscheinlich so im Hinterkopf gehabt, aber Gott hat gesagt, der wird nicht hören. Und sie sagten zum Pharao, Kapitel 5, Vers 1, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Es ist nicht einfach, Sachen auszusprechen. Naja, so in einem sicheren Rahmen traut man sich ja Dinge zu sagen. Aber es gibt Situationen, da fällt es schwer, das zu sagen, was gesagt werden muss. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so versuche, reinzuschlüpfen in Mose und in Aaron und diesen Satz oder diese Aussage vor dem Pharao zu platzieren und auch loszuwerden, zu sagen, mein Volk, mein Volk soll gehen. Das waren ja nicht nur 10 Leute. Hunderte, Hunderttausende Menschen, die da arbeiten. So einfach mal, die sollen jetzt mal weg. Urlaub für alle? Der Pharao aber antwortete ihnen: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. In wessen Namen redet ihr? Was habt ihr hier für ein Mandat? Wie ist denn dieser Herr? Schön, dass er euch was bedeutet. Aber ich kenne den Herrn nicht. Warum sollte ich Israel ziehen lassen? Und sie sagten: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Geschieht jetzt so eine Art Abgrenzung? Es ist nicht der Gott der Ägypter, es ist der Gott der Hebräer. Ich spüre so die Konfrontation sozusagen schon langsam sich zuspitzen. Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Lass uns ziehen, lass mein Volk ziehen, damit sie dem Herrn ein Fest feiern, damit sie Gott opfern. Ich weiß nicht, ob dann Mose und Aaron vielleicht hier ein bisschen übertreiben, indem sie sagen, damit er uns nicht mit Pest oder dem Schwert schlägt. Das hat eigentlich Gott ja nicht gesagt. Vielleicht versuchen sie damit, das Ganze noch dramatischer zu machen. Vielleicht verlaufen sie sich jetzt auch in ihrer Rede, weiß ich nicht genau. Der König von Ägypten antwortete ihnen: Wozu? Mose und Aaron, wollt ihr, dass das Volk von seinen Arbeiten abgehalten wird? Geht an eure Lastarbeit. Weiter sagte der Pharao: Siehe, das Volk des Landes ist jetzt schon zahlreich. Und ihr wollt sie mit ihren Lastarbeiten aufhören lassen? Ihr wollt mir meine Arbeitskräfte nehmen? Ihr wollt, dass die Menschen aufhören zu arbeiten? Ich formuliere es jetzt mal um. Schön, dass sie jetzt hier so eine religiöse Begründung bringt. So spirituell daherkommt und der Herr ist uns begegnet, der Gott der Hebräer. Das ist mir egal, ich kenne diesen Gott nicht. Ich habe keine Lust, die Arbeiter zu entlassen, damit sie irgendwie ein Fest feiern und ihrem Gott anbeten. Vers 6, und der Pharao befahl am gleichen Tag den Antreibern des Volkes und seinen Aufsehern: Ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern. Sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Aber ihr sollt ihnen dieselbe Anzahl Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben. Ihr sollt nichts daran kürzen. Denn sie sind faul. Darum schreien sie: Wir wollen hinziehen, wir wollen unserem Gott opfern. Jetzt merkt man so die Deutung, die der Pharao nimmt. Das heißt, er denkt jetzt gar nicht an eine große spirituelle Erfahrung, die vielleicht Mose und Aaron jetzt hatten. Sein Blick ist ein ganz anderer auf die Geschichte. Die haben keinen Bock zu arbeiten, die sind faul. Schau dir das an, die sind faul. Die wollen gar nicht arbeiten, also kommen sie so mit religiösen Gründen. Sie wollen Feste feiern und die soll sie lassen. Nein, die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten, damit sie daran zu schaffen haben und nicht auf trügerische Reden kommen. Da gingen die Antreiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, und sie redeten zum Volk. So spricht der Pharao: Ich gebe euch kein Häcksel mehr. Geht selbst hin und holt euch Häcksel, wo ihr es findet. Doch von eurer Arbeit wird nichts gekürzt. Darauf zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Strohstoppeln für Häcksel zu sammeln. Und die Antreiber drängten sie und sagten: Vollendet eure Arbeiten, die Tagesleistung an ihrem Tag, wie früher, als noch Häcksel da war. Dazu wurden die Aufseher der Söhne Israel, die die Antreiber des Pharao über sie gesetzt hatten, geschlagen, indem man sagte: Warum habt ihr weder gestern noch heute euer Maß an Ziegeln erfüllt wie bisher? So, ich meine, wir jetzt aus der sicheren Perspektive, Jahrtausende später, wir können das ja sehr entspannt lesen, aber das Ganze spitzt sich doch hier zu und ich denke mir, läuft hier wirklich alles nach Plan? Hat sich das Gott so vorgestellt? Es wird doch alles nur schlimmer. Schön und gut, Wunder, die geschehen, die beglückenden Blicke der Ältesten, die sich sagen, ach, der Herr hat unser Elend gesehen, Dankeschön, es geht voran. Wir sind nicht mehr alleine, jetzt ist noch Gott mit dabei, aber das scheint dem Ganzen nicht wirklich dienlich zu sein. Die Antreiber des Pharao hatten ja Aufsehen über das Volk gesetzt, sodass das Volk sein Maß an Ziegelsteinen liefert. Und die sagen, hey, gleiche Anzahl von Ziegeln, aber Stroh fürs Häcksel selber sammeln. Nicht geliefert, Schläge. Ihr müsst liefern. Vers 15, da gingen die Aufseher der Söhne Israel hinein und schrien zum Pharao, warum verfährst du denn so mit deinen Knechten? Häcksel wird deinen Knechten nicht gegeben und doch sagt man zu uns, stell Ziegel her. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und dein Volk wird schuldig. Witzig auch, dass sie von dein Volk sprechen. Sie sehen sich also als das Volk des Pharao, gar nicht so sehr als das Volk Gottes. Wir haben noch in der letzten Episode gelesen, dass Gott sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich bin ihr Vater, sie sind mein Sohn, es ist mein Volk. Und sie sehen sich mittlerweile als das Volk des Pharao. Und die Aufseher sagen, wir wollen ja gar nicht schuldig werden. Er, Vers 17, antwortete, Faulenzer seid ihr. Faulenzer, darum sagt ihr, wir wollen hinziehen, wir wollen dem Herrn opfern und jetzt geht, arbeitet. Häcksel wird euch nicht gegeben, aber die bestimmte Anzahl an Ziegel sollt ihr abliefern. Nichts geändert, versucht mit dem Pharao zu reden, nichts. Die Situation bleibt so, wie sie sich jetzt zugespitzt hatte. Vers 19, da sahen sich die Aufseher der Söhne Israel in einer üblen Lage, weil man sagte, ihr sollt nichts an euren Ziegeln kürzen. Die Tagesleistung an ihrem Tag. Ihre üble Lage. Die war ja eh schon übel. Sklaven, Knechte, geschlagen, geknechtet, gezwungen zur Arbeit. Und jetzt wird ihre Arbeit fast noch unmöglich gemacht. In dem Maß, dass sie liefern sollen. Vers 20. Als sie nun vom Pharao herauskamen, trafen sie Mose und Aaron. Die traten ihnen entgegen. Und sie, also die Aufseher, sagten zu ihnen, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Jetzt bricht so aus ihnen raus. Sag mal, was habt ihr eigentlich hier gemacht? Das ist doch nicht euer Ernst. Irgendwo von irgendwoher zu kommen, auf einmal aufzutauchen und zu sagen, der Herr hat gesagt, wir sollen gehen, das Volk soll befreit werden. Schön, wenn man spirituell sein kann, wenn man sich freuen kann, anbeten, Opfer bringen. Aber was ihr eigentlich gemacht habt, ist dem Pharao ein Schwert in die Hand zu geben, damit er uns umbringt. Dankeschön. Super. Klasse. Toll gemacht. Toll gemacht. Vers 22, da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, und das ist ja, wenn man da kurz anhält, ich dachte, okay, was wird jetzt Mose denn sagen? Was wird er denn machen? Was hat er denn erwartet, dass passiert? War er deswegen so zögerlich? Hat er deswegen gesagt, oh, ich weiß nicht so recht, ob ich gehen soll? Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Weißt du Gott, ach, schick doch lieber jemand anderes. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, Herr, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Auch aus ihm bricht es raus und sagt, Herr, was soll denn das? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt, aber errettet hast du dein Volk nicht. Und ich weiß nicht, welchen Blick sie jetzt von Mose bisher hatten. Was sie dachten, wie er in dieser ganzen Sache so steht. Aber ich merke, auch er weiß nicht, was los ist. Auch er scheint jetzt nicht den nächsten oder die nächsten Schritte zu kennen, weil er sich sagt, Moment mal, ich bin hergekommen, aber seitdem ich jetzt zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, nicht in meinem Namen, ist es nur noch schlimmer geworden. Und gerettet ist das Volk immer noch nicht. Was jetzt? Wo stehst du denn da, Gott? Wie siehst du denn die Lage? Ich habe mir das anders vorgestellt. Das höre ich auch noch so in Moses reden. Ich dachte eigentlich, das geht schneller. Ich dachte eigentlich, dass die Rettung eher schneller und vielleicht reibungsloser abläuft. Und nicht, dass sich das Ganze so zuspitzt, dass jetzt auch noch alle das Gefühl haben, dass wir anstatt das Gute, das Böse über sie bringen. Und sich die Situation wirklich zum Übeln entwickelt. Der Pharao ist sauer, das Volk ist sauer, die Aufseher sind sauer, alle sind sauer. Und letztendlich ist Mose auch sauer oder verunsichert. Und dann, als ich so las, habe ich mich gefragt, aber was hast du denn eigentlich auch erwartet, Klaus? Gar nicht so sehr, was hast du denn erwartet, Mose, oder was hast du denn erwartet, Pharao, sondern was habe ich denn eigentlich erwartet, als ich diesen Text gelesen habe? Oder ich könnte die Frage ja noch größer aufziehen und sagen, was erwarte ich denn, dass Gott macht? Jetzt in der Situation im Leben vom Volk oder oder damals für das Volk, aber ich könnte es ja auch persönlich sehen und sagen, denn in mein Leben, wie glatt erwarte ich denn, dass mein Leben läuft? Nur weil Gott auch da ist, weil Gott das Elend sieht des Volkes damals oder meins oder ihres. Wie viel erwarte ich denn? Wenn die Dinge nicht so laufen, wie meine Erwartungen sind, was mache ich denn dann? Wie gehe ich dann damit um? Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen. Nicht leicht, an so einem Punkt aufzuhören. Denn da beantwortet sich ja diese Frage, nämlich Gott, wie geht's denn weiter oder was passiert, relativ schnell. In anderen Situationen oder sonst im Leben oder auch im eigenen Leben kann manchmal zwischen dieser Frage und deiner Antwort, nun sollst du sehen, auch Zeit vergehen. Und es ist nicht leicht, diese Spannung im eigenen Leben auszuhalten. Jetzt, bei so einer Glauben-Geschichten-Folge, kann man sagen, gut, wenn wir jetzt das Ganze anhalten, dann wissen wir, das nächste Mal geht's weiter. Aber manchmal dann im eigenen Leben diese Spannung aufzubringen, zu sagen, gut, okay, dann warte ich. Aus der Erfahrung jetzt oder aus den Geschichten her beantwortet, haben wir gesehen, Gott kam, er sah, er hat sich erinnert und er hat sich gekümmert. Und in dieser Hoffnung oder mit dieser Spannung halten wir jetzt an und werden beim nächsten Mal weiterlesen. Und halten auch inne in unserem eigenen Leben und sagen, Herr, auf dich warten wir, auf dein, und nun sollst du sehen. Hoffen und warten wir und wissen und glauben, dass du kommen wirst. Bis dahin. Gottes Segen Ihnen und bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten hier auf dem Hauptchannel.